Yo, 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 Podcast, Generationsfrage. Bringen wir euch Witze und Anekdoten aus allerhand Tage. Steve und Eugen sind am Start. Mit gefährlichem Halbwissen. Ja, wir sind die Besten. Der erfolgreichste Podcast in der EU-West. Wir erzählen euch von unseren lustigen Erlebnissen. Von Missgeschicken und Dummheiten. Ihr werdet es genießen von wilden Partynächten und peinlichen Situationen. Steven und Eugen, die Helden der deutschen Podcast-Nation. Generationsfrage, wir bringen Spaß in euren Tag mit uns. Vergeht euch vor Lachen, der erfolgreichste Podcast EU-West. Das kann kein anderer machen.
Kinder und Erwachsene, die einen Kampfsport betreiben, fördern damit nicht nur ihre Fähigkeiten in der Selbstverteidigung, sondern auch ihre Gesundheit. Alltagsstress wird abgebaut, Herz und Kreislauf in Schwung gebracht.
Das ist doch kein random Fakt, sondern einfach nur ein Fakt.
Ja.
Gut. Ja. Dann brauchen wir darüber auch nicht diskutieren diesmal. Nee. Aber, wie ihr schon ein random Fakt merkt, ist der heute sehr spezifisch. Und es ist ja meistens so, wenn wir einen Gast haben, und so ist es auch heute. Heute ist das Thema Kampfsport, vor allem Brasilien Jiu-Jitsu, und da haben wir einen sehr speziellen Gast. Esa Muradi ist nicht nur ein Black Belt in Jiu-Jitsu, jahrelange Erfahrung, hat sein eigenes Gym in Karlsruhe, sondern ist auch unser Coach, und deshalb ist es für uns auch eine sehr spezielle Folge und wir freuen uns, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir heute so ungefähr eine Stunde mit dir über Kampfsport reden können.
Hallo, mein Name ist Esa Muradi, ich bin Trainer und Professor des Team Extreme Karlsruhe. Und ich bin 25 Jahre alt, komme aus Afghanistan. Ich bin seit 2016 in Deutschland, also 15 auf 16 im Weihnachten. Und genau, ich bedanke mich bei euch für die Einladung. Und ich freue mich heute, mein Wissen, meine Lebensweisheiten, meine Geschichte, meine Erfahrung euch mitteilen zu dürfen.
Sehr auch gerne.
Natürlich an die Zuhörer.
Ich freue mich auch schon so lange auf die Folge.
Ja, wir hatten es ja auch wirklich schon länger geplant und freuen uns, dass es jetzt klappt. Vor allem, weil du sagst, dein Wissen weiterzugeben, dafür bist du auch speziell da, weil Quatsch reden können wir selber ganz gut. Und deshalb brauchen wir jemanden in der Folge auf jeden Fall, der ein bisschen Wissen mitbringt und da ein bisschen Expertise hat.
Danke, danke, danke. Also quatschen kann ich eigentlich mehr. Heute versuche ich anständig bleiben.
Ja, du musst heute der Professionelle sein.
Nee, musst du nicht, aber kannst du, wenn du willst.
Professioneller als wir zumindest. Ja. Ich würde dann einfach mal anfangen, damit einfach erstmal was über deine Person zu erfahren, damit die Leute wissen, wer du bist und wem sie da jetzt zuhören ein bisschen. Du hast schon gesagt, du kommst aus Afghanistan eigentlich.
Geboren bin ich in Afghanistan.
Und vor 9 Jahren bist du nach Deutschland gekommen, hast du gesagt?
Etwa vor 9 Jahren, also es war ein paar Tage vor Silvester. 2015.
Okay.
Auf 16.
Wie alt warst du da?
Also ich bin jetzt 25 Jahre alt. Wie alt war ich da?
16, oder? 15, 16 irgendwie.
16 auf 17, glaube ich.
Okay. Ungefähr, ja. Okay. Wir fragen jetzt einfach mal so Fragen, wie die Leute wahrscheinlich haben, die sich gar nicht mit dem Thema auskennen. Also wahrscheinlich hast du viele Sachen da schon öfters erzählt, aber wir müssen davon ausgehen, dass vielleicht die Hörer das halt noch nicht so wissen. Wie lange war denn der Krieg schon in Afghanistan, als du Kind oder Jugendlicher warst? Also wie viel hast du davon mitbekommen?
Also das Krieg begann etwa vor 45 oder inzwischen schon 50 Jahre.
Also bist du direkt geboren.
Im Krieg geboren und aufgewachsen und mit Bomben rumgespielt. Und also ich sehe hier, Kinder haben Spielzeuge, so schöne Auto und sowas. Wir haben mit Bomben gespielt natürlich und das Brennstoff rausgezogen, für Eisdiele gebracht, um ein Eis zu bekommen.
Okay.
Das war die Kindheit, die natürlich.
Ja, das ist für uns halt unvorstellbar. Und deshalb ist auch nochmal, also klar, wir wollen später auch über Kampfsport reden und über schöne Dinge, aber es ist einfach nochmal für uns auch interessant, die wir in Mitteleuropa aufwachsen. Das ist für uns halt eine unvorstellbare Welt. Also die Leute sollten auch jetzt schon mal direkt am Anfang glücklich darüber sein, wenn sie in einem Gebiet leben, wo es friedlich zugeht und die solche Dinge nicht erleben müssen. Also vielleicht ist auch nochmal eine ganz gute Folge für Leute, die auch vielleicht manchmal Vorurteile haben oder die irgendwie manchmal unzufrieden sind mit ihrem Leben hier in Deutschland. Also das ist einfach, wir sollten auf jeden Fall alle wertschätzen, dass wir so eine Kindheit in Mitteleuropa hatten und deshalb ist es auch nochmal doppelt interessant, dich hier zu haben, also zu beiden Themen, einmal zum Kampfsport und natürlich auch, dass du eben so eine Geschichte als Jugendlicher und Kind hattest. Genau, also dann heißt du bist im Krieg geboren und aber die Situation wurde dann irgendwann so schlimm, dass du praktisch Afghanistan verlassen musstest oder was genau, hat sich genau, verändert?
Genau, dass ich mit meiner Familie, also mit meinen Geschwistern das Land verlassen musste und ja. Also Thema zu dem Dankbarkeit und auf jeden Fall ist das so, dass das immer unterschiedliches Level von Lifestyle gibt. Manche leben im Frieden, manche leben im Krieg, manche leben in der Mitte, manche leben am Rand. Das bedeutet, ich verstehe schon natürlich die Menschen in der westlichen oder auch hier oder Amerika oder generell, dass sie mal oft ausrasten, weil sie irgendeine Probleme haben. Ich verstehe sie voll. Was ich im Leben gelernt habe, egal in welchem Level von Lifestyle du bist, egal in welche Problemen du steckst, egal was du hast, Dankbarkeit hat mit dem Ganzen nichts zu tun. Das ist ein anderes Thema, den man eigentlich immer sein soll. Immer dankbar sein soll. Immer für das, was man hat. Nicht für das, was man nicht hat. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, die viele Menschen natürlich hier nicht auch gelernt haben. Ja. Auch als Kindheit oder auch in der Schule oder auch, auch im Kindergarten oder auch generell ist das nicht so ganz in der Gesellschaft. Deshalb natürlich, wenn jemand Probleme hat, dann rastet man sofort aus oder macht man Selbstmord oder sonst vieles, was wir eigentlich sehen und hören. Und genau, also die Dankbarkeit hat natürlich, trotz ich so viel erlebt habe mit Jugendlichen, erschossen, also mehrere Kugeln im Körper getroffen. Heute habe ich natürlich überall noch Narben und Probleme, also Spitzen oder Narben im Körper. Und ja, und ich bin trotzdem dankbar. Und ich denke, diese Dankbarkeit hat mir dann immer so 1% mehr Power gegeben. 1% mehr Power, 1% mehr Power. Bis ich dann irgendwann mich irgendwo hingezogen habe und meine Ziele und meine Wünsche erreicht habe. Selbst heute, wenn ich ein Problem habe, selbst heute, wenn irgendjemand Probleme macht im Bereich Sport, im Bereich Privatleben. Ich gucke schon natürlich, dass ich meine Bedürfnisse aufpasse. Das ist, man darf im Leben unzufrieden sein,
natürlich,
aber ja, im Sinne nur was Besseres machen wollen. Nicht unzufrieden sein, um zu leiden, um auszurasten, um Scheiße zu bauen, sondern man darf unzufrieden sein, um, wenn man ein Haus gebaut hat, das noch schöner zu machen.
Ich verstehe komplett, was du meinst. Ja,
aber Dankbarkeit ist immer dabei, auch wenn es das Haus schief gelaufen ist, auch wenn es falsch gelaufen ist. Trotzdem, dass man überhaupt so viel man im Leben geschafft hat,
ja,
ist der größte Fragezeichen, der größte Punkt, den man natürlich ständig jeden Tag, jeder von uns erreichen und sehen und machen, aber meist natürlich halt nicht merken und nicht sehen, was wir geschafft haben. Nur als Beispiel, so wie ihr, ich meine, ihr seid seit kurzem dabei, vielleicht seht ihr nicht, wie gut ihr geworden seid. Wisst ihr nicht, was ihr alles könnt. Weil ihr ständig vielleicht gegen anderen verliert, weil ständig du wurdest, deine Rippe wurde geprellt.
Ja.
Dadurch kann man vielleicht oft nicht sehen. In Wahrheit triffst du jemanden, den er gar keinen Kampfsport kann und du vergleichst dich dann mit ihm, dann siehst du, wie viel du kannst.
Das stimmt, ja.
Ja. Aus dem Grund, der größte Point, ob man sich mit jemandem vergleicht oder nicht, im Leben einfach dankbar sein, einfach Kopf hoch, weiter geht's. Wenn was nicht schön war, dankbar sein und sagen, okay, ich mach schöner noch.
Ja.
Fertig. Und das ist natürlich der Point, den du gesagt hast und ich von meinen Perspektiven als jemand, der aus Krieg kommt und natürlich Beamterfamilie, das ist dann ein anderer Level natürlich. In Afghanistan, wenn du arm bist, wirst du gefressen. Wenn du reich bist, wirst du geklaut und geraubt. Und wenn du beides davon bist, dann ist noch schlimmer, ja, weil... Weißt
du, aus beiden schlecht ist es, ja.
Genau, weil du bist arm und du bist noch unter Gefahr, weil du Beamter bist, weil du Beamterfamilie hast und du tust für das Land und das Land zwingt dich, das Land versucht dich unterdrücken, Krieg machen, verteidigen, kämpfen, da achten und die Gesellschaft unterdrückt dich und die Menschen unterdrückt dich. Das ist halt dann andere Level. Wenn du arm bist, du kümmerst dich um dein Essen. Wenn du reich bist, du hast deine Ruhe, du hast dein Essen, du versuchst mehr zu sammeln, mehr reich zu werden und alles andere scheißt du drauf. Aber da in der Mitte ist ein anderer Level. Mhm. Und natürlich als jemand, der aus so einer Familie kommt, könnte ich natürlich diesen Perspektive sagen, mit Dankbarkeit, mit...
Genau. Ja, ich finde auch, also wenn man dich kennenlernt, dann, also du bist ja ein sehr positiver Mensch, also man sieht dich meistens, also fast immer lächeln, du hast immer ein Rat, du bist immer gut drauf und deshalb finde ich es halt umso spannender und beeindruckender, dass du eben so eine Vergangenheit hast, weil wenn man dann Leute anguckt, die wie gesagt hier in Deutschland aufwachsen, die dann einfach so schlechte Laune haben wegen Dingen, die gar nicht so wichtig zu sein scheinen, weißt du, also du hast vollkommen recht damit, wenn du sagst, man kann ab und zu mal schlecht drauf sein, aber es gibt ja diesen Unterschied zwischen, ich bin schlecht drauf, einfach um zu meckern, oder man ist schlecht drauf und man will was daran ändern. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, ob man einfach nur schlecht drauf ist und meckert und mit seiner Situation unzufrieden ist, oder ob man an der Situation was ändern will und das zu was Gutem umkehrt praktisch.
Und da gibt es ein Problem, psychologisches Problem. Viele können nicht damit umgehen, wenn sie ausrasten, wenn sie natürlich... dieser Dankbarkeit nicht kennen. Die rasten sofort aus. Nicht, weil sie dumm sind, nicht, weil sie Idiot sind, sondern manche Menschen können nicht damit umgehen.
Mit den Emotionen nicht umgehen.
Mhm. Und leider bin ich auch wirklich einer von den Menschen. Aber nehme ich mir in dem Moment kurz Zeit und ich sage, so, jetzt sei dankbar, ganz kurz Ruhe, bedank dich für das hast. Mhm. Für das, was ist aktuell, ist scheiß drauf. Ja. Das wird sich irgendwie erledigen. Oder wird vielleicht in 2 Minuten passieren. Aber ich habe 2 Minuten... zu lachen und dankbar zu sein.
Das muss man auch erst lernen, finde ich. Oder? Auf jeden Fall. Das musst du dir selber beibringen.
Und selbst das klappt natürlich nicht immer bei mir auch persönlich.
Ja, ich glaube, das ist bei niemandem so. Ja. Okay, also dann wurde die Situation, wie gesagt, so schlimm, dass du Afghanistan verlassen musstest. Wie kann man sich das vorstellen? Also ist sowas länger geplant? Geht es relativ schnell? Also, ist es so eine Entscheidung von heute auf morgen? Oder wie läuft denn so eine Entscheidung ab, dass man sagt, ich verlasse jetzt mein Land und einen Teil meiner Familie und gehe wo komplett anderes hin? Also wie ist diese Entscheidungsfindung? Wie kommt es zustande?
Naja, also ich werde dann nicht natürlich in Details erklären, aber ich werde grob sagen. Mhm. Die Situation war immer schlimm und auch immer gut natürlich. Gut im Sinne, man war bei eigener Familie, es war Tage Ruhe, es ist Bürgerkrieg gewesen natürlich und ist mal so, ist mal so. Du schläfst im tiefen Schlaf, ganz Ruhe, nichts ist los, plötzlich kommt so eine riesige Rakete, verstehst du einfach nichts, wo war davor eigentlich die Fußspuren, wo war davor eigentlich... das kleine Waffengeräusche, es war doch ganz ruhig und plötzlich ist Rakete gelandet. So ist das immer Bürgerkrieg gewesen. Mhm. Und die Menschen natürlich, die natürlich gegen die Beamte waren, sie waren tagsüber normale Menschen, manche sogar Nachbar. Und abends waren sie natürlich Krieger und so ist das immer. Und aus dem Grund war irgendeine Zeit da, wo die Gefahr etwas hoch war. Und ich war kleines Kind, ich habe alles verstanden, was Bereich Krieg, Probleme und alles angeht. Und ich habe auch verstanden, dass ich jetzt mitgenommen werde nach Ausland. Und kam irgendwann die Zeit, dass ich dann halt mit meinen Brüdern weg musste. Und ich habe ungefähr an die Rande erklärt bekommen, dass wir im tiefen Problemen stecken. Und die Jugendlichen müssen... also vorübergehen, kurz weg. Und dann halt sind wir einfach weg und dann ist das halt Schicksal hierher gelandet, dass wir dann immer weiter ziehen müssen und genau.
Okay, also es war nicht geplant, nach Deutschland zu gehen, sondern es hat sich einfach so ergeben auf der Flucht, oder?
Nach und nach, genau. Okay. Genau. Also unterschiedlich und bei mir war eigentlich nicht so vieles bewusst auch, weil ich ein kleines Kind war.
Ja.
Und die Älteren waren natürlich für alles verantwortlich. Und ja, genau.
Wie war das, wo du das erste Mal hier warst? Also das Erste, was du gesehen hast, so quasi?
Ich will da nicht reingreifen. Ja. Bevor wir dazu kommen, ich wollte nur kurz, bevor wir nach Deutschland kommen, die Flucht selbst, genau. Also gibt es da irgendwelche Geschichten, die dir irgendwie dich geprägt haben, die dir im Kopf geblieben sind? Also wie ist diese, also über welche Länder seid ihr gereist? So, wie war der Ablauf auf der Flucht einfach? Wie war das so der Alltag, wenn man das überhaupt als Alltag bezeichnen kann?
Also der Flucht war natürlich ein anderer Level, Vergleich von da, wo ich herkomme. Es ist so, dass das Krieg ist, wenn du im Krieg bist, wirst du direkt angegriffen, wirst du angeschossen, wirst du verletzt und so weiter. Und das Flucht ist was anderes. Du greifst nicht an, du verteidigst nicht, sondern du bist nur auf dem Flucht. Mhm. Du flüchtest. Und ich würde kurz zurück zu dem Krieg gehen.
Ja. Mhm.
Genau, das Krieg ist so, also ich habe oft mehrmals in der Nähe von Bomben gewesen, die explodiert hatten. Es ist so, wenn eine Bombe explodiert, du siehst verschwommen wie im Traum.
Mhm.
Du hast keine Gleichgewicht. Du hast stundenlang Piepsen im Ohr.
Mhm.
Und es ist eine andere Level von Problemen. Und falls du auch Bein sogar verloren hast, du merkst es einfach nicht. Du bist betäubt oder in der Art, also ich war oft verletzt, ich habe sogar geschossen bekommen, also ich wurde erschossen. Ich bin damit wirklich mehrere Metern, vielleicht mehr Kilometer oder weniger, bin ich sogar gelaufen. Mhm. Und irgendwann bin ich halt umgekippt und bewusstlos geworden.
War das noch in Afghanistan oder auf der Flucht?
Ja, 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 in Afghanistan.
Okay. Mhm.
Und auf dem Flucht ist das halt ein anderes Leben. Es ist, du bist in einem fremden Land, du hast keine Papier, du läufst zu Fuß, du hast Sorgen, dass du dich nicht verhungerst, du hast Sorgen, dass du dich verlaufst, obwohl du keinen Weg und keinen richtigen Ziel hast.
Mhm.
Und du hast Sorgen, dass du wirklich von anderen geraubt wirst, von Menschen. Du hast Sorgen, dass die Tiere dich fressen und du hast keine Ahnung, was mit deinem Leben passiert. Und du hast nie einen Ziel und du hast nie einen Ort, da wo du sagst, ich bin angekommen.
Mhm.
Oder ich fühle mich hier sicher, ich fühle mich hier zu Hause. Das ist das Problem, das ist das Unterschied im Vergleich zu Krieg.
Mhm.
Krieg ist so, du bist verletzt, ich bin verletzt. Genaue Anzeichen, ich bin verletzt. Aber ich bin daheim, ich bin in meinem eigenen Land, ich werde jetzt vielleicht umgebracht oder ich werde im Klinikum gefahren, ich werde geguckt und so weiter. Oh, meine Familie ist da, sie kochen für mich, sie kümmern sich um mich. Ah, das und das weiter, ne? Also es ist ein anderer Level von Problem.
Ja, in dem Alter auch noch.
Zu sein.
Ja, das ist das Krass, in dem Alter ist es halt
genau.
Ganz
und,
verrückt.
Ich habe nicht ganzer Weg, ganze Flucht mit meinen Brüdern zusammen gewesen, sondern nur einen kleinen Teil.
Mhm.
Und dann war ich alleine. Also ich habe ziemlich viel durchgemacht natürlich. Mehrmals mit Schlauchboot von Türkei nach Griechenland gefahren mit 70, 80 Leuten. Und mehrmals natürlich im Wald. Also stell dir vor, von Afghanistan bis hier ist wie viele tausend Kilometer. Das ist sehr viel.
Ja.
Vielleicht 10% davon sind wir mit dem Auto gefahren, mit Schlepper. Aber ansonsten alles zu Fuß bis hierher, wie alle anderen Flüchtlinge natürlich. Oder vielen. Und ja, so einiges erlebt eigentlich auf der Flucht, wirklich.
Wie lange war das, weißt du das? Also wie lange war der Zeitraum von Afghanistan, bis du dann endgültig hier in Deutschland angekommen bist?
Ich glaube, mehrere Monate. Ich kann nicht genau sagen, aber über eine sehr lange Zeit auf jeden Fall.
Mhm.
Und ja, ich habe so paar Momente aus dem Flucht noch natürlich im Albtraum bei mir.
Mhm.
Und die sind ein bisschen so spitzig auf jeden Fall. die Flucht mit dem Schlauchboot über das Meer. Ich weiß nicht, ob ihr sowas gesehen habt.
Ja, in den Nachrichten halt so auch schon mal, ja, klar.
Ich habe zweimal wurde ich im Wasser erwischt, natürlich mit anderen. Und zweimal ins Gefängnis geschickt und haben keinen Erfolg gehabt, rüberzukommen zum Griechenland. Und irgendwann rüber. Und natürlich, da ist so passiert, dass das Schlauchboot geplatzt ist und mehrere Menschen sogar verstorben, sogar Kinder verstorben. Und ich habe die alles natürlich gesehen und miterlebt. Und was noch auf dem Flucht war mal, also wir kommen ja von Griechenland bis hierher, kam damals zu Fuß. Mhm. Es war sogar typische Strecken, die du einfach über Tage lang laufen musstest. Und dann irgendwann kam diese Flüchtlingshilfe. Die haben dann Zug organisiert, Bus organisiert, die dann so stückweise Leuten rumgefahren haben. Aber davor war das immer, man musste selber sogar auch teilweise, also generell alles versteckt natürlich. Mhm. Und dann in die Städten haben da normale Menschen, Bürger und so, haben dann Tüte Essen auf die Hand gehabt, am Autobahn, aus dem Auto rumgeworfen und so haben wir dann immer so Essen genommen. Ja. Irgendwann, ich habe eine gute Freundin gehabt, irgendwann haben wir zwei weitere Freunde kennengelernt, die dann dazu geworden, also zu uns gekommen sind, weil das Ding ist, man läuft über die Wälder und ich habe mehrmals sogar Wildschweineangriffe bekommen und das Krasse ist, was natürlich nicht in Deutschland gibt, was ich dachte, es würde geben, damals, Bären. Mhm. Weil ich bin über ganze, also ich kann jetzt gerade nicht ganz genau aussprechen, Serbien, Kroatien, über die ganze Welt, ja, Balkan, hier durch von oben, ja. Genau, genau. Mhm. Und ich habe so oft gesehen, aber ist natürlich nicht passiert, nicht auf mich angegriffen. Was ich da eine Nacht erlebt habe, war, mein Kumpel hat, als wir in einem Dorf und sowas angekommen, hat er dann, er war ein bisschen reich, er hat immer jeden eingeladen, jeden bezahlt, Essen bezahlt. Also ich habe ihm gesagt, hey, wir kennen die zwei weiteren nicht, mach das nicht gut, weil hier ist Flucht. Und er war ein bisschen so leichtsinniger Mensch und auch sehr guter Mensch. Gesagt, ja, egal, scheißegal, wir sind bald sowieso irgendwo in Deutschland oder in Frankreich oder in der Schweiz. Das waren die Länder da, wo ganz Flüchtling damals aufgenommen wurde. Deshalb, und dann, ich habe gesagt, ja, wie du meinst. So an einer Nacht war ich, also wir haben immer dann gezeltet, im Schlafsack geschlafen. Und also mein Charakter war, dass ich immer ein bisschen weiter weg von anderen geschlafen habe und immer lange wach war und sehr wach geblieben bin und sehr vorsichtig generell aus Heimat, weil bei Afghanen in der, nicht in der Kultur, sondern an einem kleinen Teil von Volk ist so geblieben, dass sie sehr gerne auf den jungen Menschen angreifen und vergewaltigen und generell so. Und ich habe das immer als Kindheit beigebracht bekommen, immer weiter weg, wenn ein Erwachsener redet, sofort weg und nicht Fremden Hallo sagen und so weiter und hab dann bisschen vorsichtig gewesen. Und irgendwann an einer Nacht habe ich so einfach so Geräusche gehört. Ich bin dann aufgestanden schnell und also ich war so gelegen, nicht so ganz geschlafen sogar, also so am Rücken gelegen, war wirklich wach und hab sogar irgendwie mit Stein geworfen und hin und her gespielt und so ein bisschen weiter weg von anderen. Und dann ich bin schnell aufgestanden und ich habe rumgeguckt, dass die zwei Jungs rennen, die Freunde, die neu dazu kamen. Dann habe ich die Situation nicht ganz gecheckt und ich habe ein bisschen rumgeguckt und ein bisschen so im Schock. Dann ich habe gesehen, dass der, meine Kumpel, dass der da noch liegt im Schlafsack. Und ich gehe nah ran und sie haben mit so einer vielleicht 100 Kilo Stein oder 50 Kilo Stein an seinem Kopf gepresst und seine Sachen genommen, also seine Geld und abgehauen. Und dann ich bin ein bisschen hinterhergerannt, rumgeschrien und so weiter, bla bla. Aber dann habe ich sie mit Hand und mit Stock beerdigt. Und das dummerweise ist, die haben ganze Taschen, alles von ihnen mitgenommen. Das heißt, es gab, er hatte Geld gehabt, er hatte auch ein Telefon gehabt, er hatte keine Ahnung was noch, also bestimmt an Papieren oder sonst irgendwas. Also keine Ausweis oder so natürlich, als Flüchtling darf man sowas nicht tragen, sonst wird man sofort abgeschoben oder wird sofort weggeschickt, wenn man erkennbar ist, von wo man herkommt. Deshalb als Flüchtling hat man keinen Ausweis, immer alles kaputt machen, immer alles, außer die, die halt mit Flugzeug oder die, die mit über die Beamte, über die Amt rübergekommen sind, dann haben sie halt alles. Ja, das sind so, das ist das Minimale, Minimum, das, was ich erlebt habe, natürlich. Und ja, das ist Flucht. Jeder kämpft um sein Leben, jeder kämpft um ein Stück Brot.
Also ich, man kennt natürlich irgendwie aus den Nachrichten und sowas, aber wenn man es jetzt von jemandem hört, den man halt auch persönlich kennt und so weiter, das ist also für mich einfach unvorstellbar und also eine Welt, die ich, also ich bin davon so weit weg, weißt du, das ist verrückt, sowas einfach jetzt zu hören. Also auch alleine das, mir war dann bewusst, natürlich ist dann die Gefahr irgendwie, dass man wieder weggeschickt wird oder keine Ahnung, aber dass man auch unter den Flüchteten selbst irgendwie sich gegenseitig ausrauben, so an sowas habe ich gar nicht gedacht, weil das sind alles so Geschichten, die werden mir jetzt erst bewusst, wenn du uns das so erzählst.
Ja, auf jeden Fall, es ist so, dass darf man nie an Herkunft, darf man nie an Nationalität, darf man nie an Hautfarbe, darf man nie an sonst irgendwas jemandem beurteilen.
Ja.
In jedem Land, in jedem Volk, in jeder Hautfarbe, in jedem Menschen sind einfach auch Arschlöcher dabei und die natürlich missbauen. Und
das ist auf jeden Fall etwas, was wir hier im Podcast, auch in mir eher ein witziger Podcast sind, also auch heute ist mal ein ernsteres Thema, es kommt natürlich auch vor, aber das erzählen wir hier natürlich immer, also dass ist irgendwie halt das Rassismus und so weiter, das ist natürlich kompletter Quatsch ist und wir hoffen auch, dass das jetzt auch mal Leute hören, die vielleicht Vorurteile haben, die vielleicht irgendwie denken, keine Ahnung, Flüchtlinge sollen wieder dahin, wo sie herkommen. Also wenn irgendjemand solche Gedanken hat, dann hoffe ich, dass die jetzt diese Geschichten hören und das vielleicht auch mal verstehen können, dass, also wie schlimm das alles ist. Und also das, weil, wie gesagt, wenn du hier geboren bist, das sind Geschichten, die kannst du dir nicht vorstellen. Also das ist
komplett anderes.
Ja,
das
also,
ist komplett anders.
Weißt du, das sind Geschichten wie aus Filmen oder sowas. Mhm. Also das hat mit unserem Leben so wenig zu tun. Deshalb.
Also ich verstehe dich. Ich verstehe auch die Menschen natürlich, die gegen Flüchtlinge sind. Es ist so, dass also die Podcast natürlich hat nichts mit dem ganzen Politischen zu tun. Da wir jetzt im Gespräch sind, dürfen wir natürlich offen sein. Wie gesagt, in jeder Gruppe, in jedem Volk sind auch Menschen, die natürlich parallel und ungerade sind. Und genau wie diese Geschichte, die ich erzählt habe, wir waren Freunde natürlich, wir haben einander unterstützt, wir haben füreinander Essen gegeben. Und ist sowas passiert. Die waren nicht Fremden, hat das aber natürlich nicht damit zu tun. Deshalb, Personen sind Personen. Genau.
Also, sorry.
Also das nochmal noch zum Anfang, das finde ich halt so krass, wenn man dich halt kennt, wie fröhlich du eigentlich halt so dich gibst. Und das könnte man halt einfach sich gar nicht vorstellen, dass man so viel erlebt hat und trotzdem so von außen so positiv einfach wirkt. Das finde ich so.
Aber es hängt wahrscheinlich damit zusammen mit deiner Einstellung, die du gerade eben gesagt hast, dieses Dankbarsein, was man eben jetzt hat, so kommt wahrscheinlich auch viel davon, wenn man eben solche Dinge erlebt hat und dann eben auch Dinge zu schätzen weiß, die, wie gesagt, wir gar nicht so zu schätzen wissen, also oftmals zumindest.
Es ist so, dass das ist sehr interessant auszudeuten. Viele Menschen, die hierher flüchten, viele Menschen sind wirklich nicht einfach so aus Spaß geflüchtet. Also viele Menschen, und ich sag's nicht alle, ich sag's viele Menschen, die hier geflüchtet sind, glaub mir, die haben schlimmere Geschichte als ich. Vielleicht bin ich gar nichts vor denen. Wirklich, ich habe so viele weiteres gesehen im Leben. Es ist einfach verrückt und einfach verdammt. Und wieso ich trotzdem so fröhlich bin, es hat so mehrere Disziplinen hinter sich. Also 6 Jahre bei Fachärztin, Psychologin, Therapie gemacht. zweimal die Woche, 6 Jahre lang, Tabletten genommen. Und natürlich ganz, ganz viel Sport gemacht, Turnieren gemacht, ja. Disziplin, Mindset geändert. Und ich sehe natürlich von außen fröhlich aus, klar. Aber auch nicht immer natürlich.
Ja, natürlich, klar.
Und was ich aktuell noch immer noch habe, ist Albträume, Probleme. Mhm. Und so wie man lernt, auf der Arbeit ist Arbeit, zu Hause ist zu Hause.
Natürlich, ja. Natürlich.
Das bedeutet, wenn ich, ich meine, nach außen kann ich ja niemandem das Schuld geben, unfreundlich zu sein, unfröhlich zu sein.
Aber das verstehen ja auch viele nicht.
Das Problem, das, was ich habe oder das, was gibt, ist natürlich, hat auch seine Momente. Ich meine, viele sagen, ESA ist Coach, Professor, Black Belt, hat zu viel Erfahrung, ringt fast seit 3 Jahren alt, seitdem er 3 Jahre alt ist und er braucht keine Motivation, kein Lob und so weiter. Er ist stark. Es ist wirklich gar nicht so, Mann. Es ist,
jeder Mensch braucht Lob.
Glaub mir, ich freue mich über jeden scheiß kleinen Motivation.
Natürlich.
Und ich habe Momente, die einfach sitze und rumheule. Nicht mal lange her, vor 2-3 Tagen, einfach Heimweh, Familienweh. Ja. Ein großer Mann, Erwachsener, ich habe Bart und ganz, ganz großer Mann, 25 Jahre alt und sitzt daheim und heult rum, weil er von seiner Familie weiter weg ist. Also so ganz stark und so ganz Ding bin ich auch nicht. Kleine Beispiel, das sozusagen, das ist das größte Weisheit in meinem Leben, den ich fast jedes Mal daran denke. Ja. Wisst ihr, wieso ein Diamant so wertvoll ist? So teuer ist?
Weil er schön aussieht. Glänzt so.
Was sagst du?
Weil er selten ist?
Nein, weil er so viel Last getragen hat.
Ja, unter Druck entstehen Diamanten.
Der hat so viel Last getragen, der hat so viel Probleme. Der hat so viel Last, dass der so hart geworden ist, dass er so viel kostet. Weil genau so wie ein Diamant kann man auch mit Glas machen, aber kostet nicht so viel, ist nicht so wie wertvoll. Und was ich damit sagen möchte, jeder Mensch, der so viel Scheiß erlebt hat, zu viel hinter sich hat, und der wird auch wertvoll werden wie ein Diamant. Schweres erlebt, umso wertvoller wird man. Nur aus einem Sinne, das ist schwer. Leben bedeutet viel Disziplin. Disziplin ist nicht nur unbedingt Sport machen und nicht unbedingt schwitzen, kämpfen. Das genau dasselbe in einem anderen Beispiel. Probleme im Leben. Verlust in Familie. Haus verloren, Frau, Kind verloren. Du bist obdachlos. Du kämpfst, dass du wieder nicht mehr obdachlos bist. Du kämpfst, dass du wieder Familie baust. Du kämpfst, dass du hier ein Bleiberecht bekommst. Du kämpfst, dass du ein Zuhause baust. Das sind alles auch Kämpfen. Und das sind auch alles Last, die nach Jahren aufeinander presst, denn man so ein wertvolles Teil wird. Und ich würde sagen, Diamant ist wertvoll. Ich bin wertvoll auf jeden Fall. Ja. Und die Menschen, die so viel Last tragen, die sind wertvoller als Diamant. Das ist die Wahrheit. Also das kann man... Ja, das
formt den Charakter.
Genau, ja. Das ist das größte Weisheit, den ich gerne auch jedem sage, wenn er versucht, rumzuheulen wegen Problemen und so. Es ist normal, es ist Schicksal, es passiert.
Man sagt ja auch, jeder hat sein Päckchen zu tragen. So. Also genau
auf dieses, jeden Fall. Ja.
Ja. Wir sind abgeschlossen. Genau, wir waren auf der Flucht, waren wir stehen geblieben.
Ich weiß nicht, ob einer von euch noch was dazu sagen will, weil sonst würde ich halt noch mal zum Letzten, was ich gesagt habe, so dieses erste Mal ankommen, so dieses halt das erste Mal so Deutschland sehen und so diese Unterschiede halt einfach, so weißt du?
Ja, also generell, also man muss halt überlegen, dass wir halt gar keine Ahnung davon haben, also was macht man denn überhaupt? Also du kommst dann in Deutschland an, so was ist dann die Anlaufstelle? Was tut man? Also wie läuft das?
Bei mir war am Anfang nicht so ganz top oder auch wie bei vielen anderen natürlich, aufgrund Misstrauen, noch das Hektik, noch das Adrenalin vom Flucht. Du glaubst niemandem, du bist unsicher, du vertraust niemandem, wie auf dem Flucht. Also,
bist du angekommen in Deutschland, bevor du weiter erzählst?
Ich bin hierher angekommen und habe mich dann bei Polizei gemeldet.
In welcher Stadt?
Das war in München, okay. Weil ich über Österreich gekommen bin, über die Grenze. Und dann wirst du halt Zelt zu Zelt geschickt, bis irgendwann dann dein Fall erkannt ist, was du hast, wie alt du bist. Also bei mir war damals, haben sie Bluttest gemacht und noch Psychologentest gemacht. Ich habe gerne gesagt, ich bin Erwachsener. Die haben gesagt, nee, du bist noch unter 18. Und genau, und dann haben sie Zelt zu Zelt, Camp zu Camp, bis ich dann an irgendwann kurz 3-4 Tage vor Silvester an einem Jugendheim gelandet bin. Und genau, bei der Jugendheim war auch lustig. Und ja, Deutschland war für mich so allererster Blick, was ich mich erinnere, ganz viele Bäume. Das ist ganz viele Bäume, einfach viel Wald. Und München, also, weil ich ja im Dorf war und generell dann natürlich über die Dörfer, über die Grenze, also über die, da überquert habe. Und dann, genau, war sehr lustig. Aber natürlich, wie gesagt, misstrauisch, vertraust du niemandem. Ich bin in Jugendheim angekommen, die haben gesagt, guck mal, da ist dein Zimmer, da ist dein Bett, du bist ja in Zuhause und so. Und ich so, ein Scheiß bin ich innerlich, ich vertraue euch nicht. Und ist das halt so, und ständig so aus der Tür gucken, kommt irgendjemand, will mich schlagen, will mich rauben, will mich vielleicht abschieben, bin ich vielleicht an einem Warteraum für irgendwas. Generell so immer so halt noch Adrenalin.
Ja. Wie war das mit der Kommunikation? Also klar, du kommst ja nach Deutschland, du kannst ja logischerweise direkt kein Deutsch, aber hat man sich irgendwie verständigen können so?
Das ja, auf jeden Fall. Wir hatten einen Übersetzer gehabt am Anfang. Okay. Aber ich habe Türkisch gelernt gehabt und bei dem Jugendheim, da wo ich war, könnten auch welche Türkisch. Mhm. Deshalb war ich gut in Kommunikation. Und bei mir war, als ich neu angekommen hier, war leider die Probleme ein bisschen zu hoch. Und ich war klar jung und könnte nur aus dem Problem rausrennen. Aber damit umgehen, wusste ich nicht, kannte ich nicht. Und immer so besonders viele Albträume, viele Träume auch, die im Wach ständig passiert. Na Beispiel, ich wusste nicht, was Silvester ist. Oh, ja, es hat angefangen zu böllern und ich habe, es war so gegen 19 Uhr, 18 Uhr hat es angefangen, so
knallern
und ich habe so gar nicht kapiert. Ich habe gesagt, scheiße, es hat hier Krieg angefangen und ich wusste das wirklich nicht. Ich habe das gar nicht im Schirm gehabt und dass sowas gibt und ich habe meine Zimmer geschlossen. Ich habe überlegt, ich hatte keine Handy irgendwo anzurufen und Leute rumfragen oder generell, also was mache ich, nächster Land und so. Ich habe meine Koffer gepackt und ich habe meine Koffer gepackt und alles vorbereitet und genau, am Anfang war halt so Abend zu Büller und so, war ich ruhig und so, nicht so ganz aktiv. Dann irgendwann wurde mehr, so dass ich dann wollte ich rausgehen. Ich habe meine Tür aufgemacht und ich habe da gesehen, dass die Betreuer da zu mir rennen und haben gesagt, nein, du musst in dein Zimmer, alles ist gut und so weiter. Und da waren aber kein Deutsche Betreuer, sondern kein Türker Betreuer, sondern
nur Deutsche.
Nur Deutsche. Und ich wurde dann in meinem Zimmer gesperrt und ich habe rumgeschrien, rumgeweint, unter dem Bett versteckt. Und dann irgendwann bin ich ausgerastet. Ich habe die Tür gebrochen, ich bin in der Küche gegangen, habe dort ein Messer geklaut, habe in meinem Tasche gepackt und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt raus. Ich gehe zu einer anderen Land. Ich habe zu anderen Jungs gefragt, hey, was ist los? Seid ihr dabei? Komm, let's go. Es hat hier angefangen. Manche haben gelacht, manche haben ignoriert, weil wir kannten uns nicht. Es wurden von jedem Heim, von jedem Camp einfach mehrere Jugendliche dann dort gebracht. Und genau, und dann haben sie halt irgendwie wieder geschafft, mich zu beruhigen. Und dann halt die Betreuer mit mir geredet und haben gesagt, hey, alles gut. Und als das dann irgendwann so 10 Uhr, 11 Uhr geworden ist, dann war das schlimm. Und habe dann wirklich dann ausgerastet, Tränen bekommen. ich habe verstanden, dass das, ich habe irgendwann erklärt bekommen.
Ja, klar, aber einfach halt wahrscheinlich Erinnerungen und Trauma.
Und ich habe alles verstanden bekommen, dass das dann Silvester ist, dass es Böhlen ist. Ich war so kurz nach Hause, also auf dem Balkon habe ich geguckt und alles ist schön. Und der Betreuer hat gesagt, guck mal, wir haben hier auch welche, wenn du willst, kannst du auch machen. Aber die Trauma war so hoch, dass ich rumgeheult bin. Und
aber das zeigt auch für mich einfach, wie überfordert auch die Betreuer anscheinend waren, dass die halt die Kinder nicht darauf vorbereitet haben.
Ja, stimmt.
Das ist für alle einfach so eine schwierige Situation. Ja.
Das ist das, was du gefragt hast. Ja. Wie war der Eindruck?
Ja. Ja.
An sich, ich fand Weihnachten schön, weil ich war so in Weihnachtszeit gekommen. Und ich war so irgendwann kurz dann mit dem Betreuern im Ettlinger Tour unterwegs und ich habe sowas noch nie davor in meinem Leben gesehen, habe so Lichter überall, so kleine
Hat Inges. Es geschneit da?
Ich glaube, es war trocken gefroren, aber keine Schnee war da, so wie ich mich erinnere. Also es war kalt auf jeden Fall.
Das war dann schon in Karlsruhe auch?
Ja, das war in Karlsruhe, genau. Ja. Und dann, aber ja, Silvester war, und dann immer noch ist das Problem bei mir.
Klar.
Ich verstehe, ich mache auch sogar selber Böller. Aber wenn es so kurz vor 12 wird, dann fängt es an. Ich mache alles zu, ich kann nicht zuhören. Also nicht, weil ich Angst habe, nicht, weil ich vor Böllern, sondern die Erinnerungen. Mhm. Ich versuche mich ablenken, ich versuche lautes Musik machen, aber trotzdem kommen die Erinnerungen.
Natürlich, ja.
Wirklich, die Erinnerungen. Als Kind habe ich sogar gefeiert, wenn so geschossen wurde, also beim Bürgerkrieg. Das Lustige ist, bei uns ist ja Land. Gebirgen, keine Wald. Also Gebirgen flach. Ich weiß nicht, wie weit ihr mit Physik seid. Also sorry für die komische Wort.
Ist gut.
Aber generell, das Ding ist, wenn du hier schießt und dort ist Gebirge und du schießt in die Richtung Gebirge, du hörst zweimal das Schuss. Und das habe ich immer gefeiert, so immer irgendwie cool klang, generell so. Aber dann halt, war ganz klein so noch, noch ganz frisch, nicht gewusst, was das alles ist und was das sein sollte und so weiter. Aber irgendwann nach der Zeit, scheiße,
hat sich geändert.
Ein Leben mit und das ist doch nicht was Schönes. Und ich meine... Ich habe nicht unbedingt Angst vor die Geräusche oder vor das Ganze, sondern ist halt
Erinnerungen wieder.
Die dann bei Kindheit Stück für Stück schlimmer geworden. Wie ich erzählt habe, am Anfang mochte ich es, weil ich es cool fand. So, hier, du schießt hier, dort macht auch Geräusche, zweimal Geräusche. Und dann gleichzeitig schießen halt Bürgerkrieg, Menschen, normale Bürger, Beamte, Taliban, alle von überall. Hat sich wirklich lustig gehört irgendwann. Aber dann nach der Zeit schlimmer geworden, weil man umso mehr gecheckt hat.
Verstehe, was passiert.
Besonders, weil ich selbst geschossen wurde und so weiter. Und ist halt einfach Erinnerung und Trauma und die Last, die ich erzählt habe, natürlich. Ja.
Okay, also dann sind wir jetzt in Karlsruhe angekommen, aber das Jugendheim in Karlsruhe. Dann warst du so 16, 17?
Genau, okay. Richtig.
Und hattest du das Gefühl, dass sich da richtig um dich gekümmert wird? Oder hattest du eher das Gefühl, also dass du irgendwie alleine gelassen wirst dort? Also wie war das Gefühl für dich, als du angekommen warst? Also hast du dich da auch wirklich, also zu Hause gefühlt ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber wie lange hat es gedauert, bis du dich sicher gefühlt hast? Bis du gedacht hast, okay, hier bleibe ich jetzt?
Das ist, am Anfang war wirklich so alles für mich Lüge, alles für mich so sehr misstrauisch, weil man hat auch gehört damals, dass die Menschen abgeschoben werden gleichzeitig. Es war nicht so nur Annahme, sondern auch Abschiebung und so. Man hat alles mitbekommen, falsche Lüge, unterschiedliche Nachrichten. Und ich war 2 Jahre in Jugendheim ungefähr und dann aber auch diese 2 Jahre habe ich Ausbildung gemacht. Und dann irgendwann habe ich...
Als was, wenn ich fragen darf?
Als Dachdecker.
Ah, okay.
Als Dachdecker, genau.
Also wenn wir Haus bauen,
Frage,
kommen wir
wieder. Wie man sich gefühlt hat, ist, am Anfang war es schlimm. Ich glaube, am Anfang ist bei allen Flüchtlingen so gleich. Und dann ändert sich die Lage von deinem Gefühl, von deiner Sicherheit in deinem Bauch und in deinem Herz. Im Sinne von, wer bekommt eine Bleiberecht? Weil man gibt Anhörung bei BAMF, das heißt Integrationsamt oder so irgendwas in der Art.
Okay.
Und dann bekommt man nach 3-4 Monaten Bescheid. Bei mir, ich habe das nach 7 Jahren bekommen. Ich habe 2021 einen Aufenthaltstitel bekommen, den ich hier bleiben dürfte für ein Jahr lang und alle ein Jahr lang verlängert werden musste. Okay. Und davor war bei mir leider, trotz ich 2 Ausbildungen gemacht habe, trotz ich nie Unterstützung von Amt bekommen habe, außer da, wo ich Jugend war, aber ich habe trotzdem einen kleinen Beitrag geleistet im Sinne von Ausbildungsgehalt. Mhm. Das heißt, bis heute habe ich kein Arbeitslosengeld bekommen, bis heute habe ich durchgearbeitet. Trotz das Ganze, in dem Zeit 7 Jahre lang, also bis 2021, war ich immer in einem fremden Land. War
ich nur nie geduldet zu Hause. Sozusagen.
Genau, weil ich habe 3-mal Abschiebung bekommen und 3-mal wurde ich wirklich, hatte ich 18 Tage Zeit, um abgeschoben zu werden, meine Koffer zu packen und alles. Und in diesen 18 Tage heißt das, 18 Tage Zeit hatte ich. In dieser 18-Tage-Zeit kann man entweder Widerruf machen, also Klage machen gegen eine Ablehnung von Gericht, von dem BAMF, oder man wartet einfach und dann kommt nach 18 Tagen Polizei.
Ich hol dich.
Und dann, genau. Und das habe ich sogar 3-mal in dieser 7 Jahre bekommen. Das heißt, ich habe fast 3-4-mal Anhörung bekommen, gemacht. Bei 4. Mal habe ich zugesagt bekommen, dass alles gut ist. Das war 2021. Und ja, es war immer so, halt natürlich, das Sport hat immer, war die Medizin, dann alles andere war schwer und alles andere war...
Weißt du, was die Kriterien sind, wonach die das entscheiden? Also woran machen die es abhängig, ob du bleiben darfst oder nicht? Weil ich meine, du hast eine Ausbildung gehabt, du hast dir nicht zu Schulden kommen lassen, also warum kommen die dann auf den und sagen, ja nee, du musst gehen?
Das ist Politik im Sinne von... erstmal hat nicht Ausbildung oder Arbeit oder Vermögen damit zu tun, wenn du als Flüchtling hier einen Asylantrag machst. Es hat von wo du herkommst
zu tun. Wie problematisch das Gebiet ist. Oder?
Von welcher Familie, wie viel Problem, für was bist du hierher gekommen. Und bei mir war ein bisschen ein paar Sachen, die ich nicht sagen darf immer noch und dürfte damals. Und auf solche Probleme.
Okay.
Genau. Okay. Und aber dann irgendwann halt 2021 wurde, die haben 7 Jahre lang darüber diskutiert. Sie haben gesagt, nein, das stimmt. Ich habe gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich habe gesagt, nee, das stimmt. Sie haben gesagt, nein, das stimmt nicht. Bis 2021 natürlich alles über die Medien, über das, über die Wahrheit alles rausgekommen. Und dann haben sie gesagt, ah, okay, dann...
Aber entwickelt man da nicht so ein bisschen Zwiespalt? Also auf der einen Seite lebst du dann in Deutschland, du hast hier Frieden, du findest hier Freunde, dir gefällt es vielleicht ganz gut, aber auf der anderen Seite hast du halt die deutsche Politik, die dich nicht anerkennen will, die sagt, also entwickelt man da nicht so irgendwie auch also Groll gegen Deutschland oder Abneigung, aber auf der anderen Seite mag man es auch, also wie ist das, also dieses Verhältnis zu Deutschland dann?
Das Ding ist, wenn du Hunger hast und du hast einen Freund, der Essen hat, egal wie schlimm der Freund ist, du bist immer noch hinter ihm. Auch wenn du nicht sein Freund willst, du bist bei ihm, damit du was bekommst. Du bist als Flüchtling, du hast keine Heimat. Und hier haben die wirklich viel unterstützt, auch mich und auch alle anderen Flüchtlinge. Und da man keinen Aufenthaltstitel bekommen hat und nicht bleiben dürfte, war der Kampf, dass du da bleiben darfst. Und ich war natürlich in dem Zeit nie sicher hier. Im Herz, ich habe Nächte nicht ganz normal geschlafen und ich war mehrmals in Frankreich, den ich nicht dürfte, mit meinem Koffer. Dann bin ich wieder zurückgekommen, wieder schwarz zurückgekommen, habe gesagt, nee, dort ist doch kein Land, den Flüchtlingen gut ankommen. Und ich war bereit, natürlich innerhalb von dieser 7 Jahre jederzeit woanders zu landen, jederzeit meine Mindset zu ändern. Und allerdings... da ich Jiu-Jitsu gemacht habe, da ich Sport gemacht habe, das war dann der größte Medikamente und Medizin für mich. Das ist so wie, dein Schwert wird heiß, du hast Wasser, du kühlst das ab. Und das war das Jiu-Jitsu, den ich jeden Tag wieder mich beruhigt habe, jeden Tag wieder auch Freunde gefunden habe, Familie gefunden habe und zu Hause gefunden habe und sonst was ist halt, damit könnte ich immer vergleichen, immer mich wieder voranbringen, immer mich meditieren und immer mich, natürlich, das war nicht nur alles, aber auch war das große Teil natürlich auf jeden Fall. Das
ist, glaube ich, auch der perfekte Übergang, also um mal zu dem Thema zu kommen. Wir haben jetzt viel über deine Vergangenheit geredet, aber wir wollen natürlich auch über den Kampfsport und über Jiu-Jitsu reden. Wie ist es dazu gekommen, dass du in Deutschland dann, also erstmal in deiner Heimat hast du gerungen, hast du gesagt, als Kind, warst du Ringer.
Genau.
Richtig. Und wie kam es dann dazu, dass du in Deutschland irgendwie, wie kam das mit der Jiu-Jitsu-Sache, also wie hat sich das entwickelt?
Ich habe natürlich viel Interesse auf MMA gehabt und auch MMA gemacht und irgendwann habe ich halt über einen Kumpel, einen guten Freund, habe ich dann Jiu-Jitsu kennengelernt, habe ich dann bei Polizeisportverein.
Ah, da war ich auch schon mal.
Genau, bei meinem,
in Durlach, oder?
Genau,
ja, bei meinem genau.
Coach Christoph Schadek habe ich dann Jiu-Jitsu angefangen. Als er dann aufgehört hat und habe ich und auch viele andere haben auch aufgehört und haben das Team gewechselt. Dann kam dann der andere Trainer. Ich war kurze Zeit auch bei ihm, aber dann halt sehr kurz und dann nicht mehr. Und,
genau. Und das hat dir direkt so gefallen, dass du sagst, das will ich jetzt durchziehen? Also das
ist, genau so ist das. Der Punkt ist, wenn du schon vorher Erfahrung hast, im Sinne ringen kannst, du weißt schon, um was es geht. Du kannst sehr, sehr besser und sehr gut beurteilen, was dir fehlt. Ist das Richtige oder nicht Richtige? Und das ist halt das Punkt gewesen, weil ich habe jeden gut geworfen und ich habe auch Goresh, also das ist ungefähr wie Judo. Ist das? Also Goresh ist türkisch, aber bei uns haben wir auch sowas in der Art. Sag mal Judo, Sambo ungefähr. Also Sambo darf man mehr, Beinhebel und alles. In Judo nur Arm und Choke. Und sowas in Afghanistan auch gemacht gehabt. Also ich habe schon das Griff von dem Gi, habe ich auch vorher ein bisschen Mal getestet habe. Und genau. Und als ich dann halt Jiu-Jitsu gerungen habe mit Jiu-Jitsula, die ich rumgeworfen habe, auf den Boden musste ich selber tappen und ich sage, hey Kollege, ich werf dich, ich bin top, aber ich muss aufgeben. Was ist das? Und so bin ich halt dann natürlich auch
dazu gekommen, so
meine Ego kaputt gemacht, um das herauszufinden, was ist da los ist. Und das ist dann Jiu-Jitsu. Und habe ich dann Jiu-Jitsu angefangen. Ich habe überall, fast überall trainiert. Nicht nur auch bei Polizeisportverein, sondern als ich angefangen habe, habe ich 3 Monate später sofort Turnieren gemacht, ständig gekämpft, ständig ziemlich viel gemacht. Also genau.
Ja. Wir sind auch schon sehr lange, die Folge wird eh länger als normalerweise, deshalb, aber von dem Beginn, vom Polizeisportverein, Jiu-Jitsu zum ersten Mal sehen und erleben, bis zu deiner eigenen Schule. Kannst du das mal so einigermaßen zusammenfassen? Wie war der Weg bis dorthin?
Es ist so, ich habe 2016, Februar war das, habe ich angefangen mit Jiu-Jitsu. Und mein Coach Christoph Schadek war wirklich mega, mega netter Mensch. Ich habe da niemanden erkannt gehabt. Gekannt gehabt, keine richtige Klamotten gehabt und der hat mich aber immer trotzdem nett und freundlich aufgenommen, begrüßt und genau, dann habe ich Freunde dort gefunden, denen sie mir irgendwann vertraut haben und genau und dann...
Ganz kurz, will ich nicht unterbrechen, aber ist es auch, also da hast du doch wahrscheinlich schon gelernt, wie man als Coach auftreten muss, aber weil er dich so behandelt hat, behandelst du doch deine Schüler heutzutage wahrscheinlich so ähnlich, oder? Also,
ich hoffe. Da,
ja, natürlich, weil das ist ja genau, ja. Also ich kann ja auch sagen, ich habe mehrere Sachen ausprobiert und aber als ich hierher kam und so aufgenommen wurde und so begrüßt wurde von dir, wusste ich gleich, dass ich hier bleiben will. Und, genau. Und ich glaube, dieses Gefühl hattest du damals dort dann wahrscheinlich auch. Also
irgendwann nach der Zeit, genau. Aber bei dem Coach war ich sehr gut angekommen, sehr willkommen. Bei dem anderen waren, war ein bisschen zu deutsch und ein bisschen zu...
Ich weiß wirklich genau, was du meinst, ja.
Das ist ganz normal, bei jedem kann das zu passieren. Und genau, und dann halt habe ich dann Turniere gemacht und ich habe dann Sponsor bekommen. Ich habe die kurze Zeit ziemlich viel gemacht, bis dann irgendwann mein Coach aufgehört hat und da haben dann sehr viele Menschen aufgehört, bis heute. Mhm. Viele Menschen, das ist fast mehr als die Hälfte, das Team ist weniger geworden und ich habe dann auch aufgehört und also wie gesagt, ich habe trotzdem so abends so ein bisschen weiter trainiert bei dem zweiten Trainer, aber dann habe ich halt generell aufgehört, habe ich woanders trainiert und so weiter und bis irgendwann eine gute Freund von mir, der heute unser Vorstand ist, heißt Christian Schmidt, hat dann mich gefragt, ob er mich unterstützen kann. Und gerne ist er bereit, zu sponsoren, zu unterstützen. Und haben wir angefangen zu trainieren mit einer Gruppe, die dann auch von anderen Team waren, so Kleingruppe ungefähr, die halt dann nicht willkommen waren. Oder auch wie ich damals bei dem zweiten Trainer, die dann halt ein bisschen... viele haben sich nicht wohlgefühlt, weil der erste Trainer nicht da war und so weiter. Und ja, da habe ich angefangen und dann haben wir überlegt, dass wir ein Team begründen. Und das Team war, dass wir Pound for Pound machen am Anfang. Wir waren bei Sergio Ziermann in Münich und haben wir dort den Vertrag mitgenommen und dann haben wir dann irgendwie ein bisschen rumüberlegt, ein bisschen rumgedacht. Dann kam irgendwann Babak, mein Coach, hat mich angeschrieben. Hey, ich habe von dir viel gehört und so weiter. Also nicht mich direkt, sondern jemand anderer, aber für mich angeschrieben, dass er viel über mich gehört hat und so weiter. Und möchte gerne spontan zu mir kommen. Er ist zum Besuch hier bei seinen Eltern. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ich habe mich ein bisschen... herausgefordert gefühlt gehabt. Aber dann habe ich gesagt, ja klar, let's go, Mathe ist Mathe. Ort für alle Menschen, Zuhause für alle Menschen, Ort zum Lernen, zum Zusammenkommen. Dann habe ich mit ihm trainiert und nach dem Training hat mich extrem gelobt und so weiter. Dann irgendwann nachhinein hat mir Christian erzählt, weißt du, mit wem du trainiert hast? Ich habe gesagt, nee, was los? Auf jeden Fall gut, starker Mensch. Aber was? Wie? Sagt er, ja, mehrfacher Weltmeister und in Jiu-Jitsu. Und fast über 7-mal deutscher Meister in Jiu-Jitsu oder so ungefähr, weniger mehr. Und er ringt, seitdem er 4 Jahre alt ist. Und ich gucke dann auf YouTube so, Babak Ali Morada. Ach du Scheiße. Ich habe mich mit einer Atombombe angelegt. Genau, und ja, er hat meine Persönlichkeit, meinen Charakter sehr gemocht. Und dann hat er hat eine Firma in Spanien gehabt. Hieß Extreme Sport. Dann haben wir dann Team Extreme gegründet, Team Extreme Karlsruhe. Und er hat mich dann immer weiter unterstützt und ja.
Aus dem kleinen Team praktisch, was ich da was aufhören wollte, nachdem der Coach aufgehört hat, ist die kleine Gruppe entstanden und daraus ist dann praktisch heute Team Extreme.
Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Als mein Coach aufgehört hat, genau, dann habe ich so abends zu trainiert und ich war auch woanders im Training und so weiter, bis mein Kumpel Christian, guter Freund, gekommen ist und der mich gesponsert hat, hey, sag, hey, guck mal, du hast Talent, du hast mega Talent, du hast mega Erfolg, du hast jetzt zu viele Leute hier umgehauen und ich kann dich unterstützen, ich kann dich sponsoren, dass du eigenen Gym hast und so weiter. Und dann hat er mir eine kleine Halle besorgt am NCU-Club Karlsruhe und genau, dort war auch natürlich dann wieder weitere Verwandtschaft, Freundschaft entstanden. Und genau, und dort haben wir dann, wollten wir ein Team begründen und dann haben wir dann mit Babak das Team Extreme begründet. Dann kamen halt Leute, immer neue Leute.
Ging das schnell auch? Oder war, wie war so der Anlauf am Anfang? Hat es länger gedauert, bis Leute kamen? Oder warst du überrascht, wie schnell es ging? Oder wie war denn so die Anfangszeit?
Ich war überrascht, aber musste nicht überrascht sein, weil ich habe fast jedes Wochenende gekämpft und mich haben alle gekannt und kennen immer noch natürlich viele. Und in der Umgebung war ich ständig derjenige, der Medaille geholt hat. Fast jede zweite Woche, fast jede Woche. Deshalb ging dann die Branding, die Marketing sehr gut und sehr schnell. Und also begründet mit zwei Leuten. Also ich erinnere mich, dass ich über Wochen lang nur mit zwei, drei Leuten die Aufstellung gemacht habe. Okay. Die dann irgendwann in einem kleinen Raum, der 54 Quadratmeter war, fast über 70 Leute so im Kreis oder 60 Leute im Kreis waren und dann halt 10 Leute in der Mitte Sparring gemacht und dann durchgewechselt. So ist das irgendwann dann geworden, Beispiel.
Es war 2018, habt ihr es gegründet, oder?
17, aber 18 offiziell gegründet, okay. Dann, genau. Also 17 war noch alles
Underground.
Genau, alle so am Laufen und am Planen und so weiter. Und dann 2018 haben wir das Logo begründet, das Offizielle und so Webseite gemacht und alles so ging's. Aber das ist auch eine gute Frage für mich. Gute Erinnerung für mich, um mehr dankbar zu sein, wie das sich entwickelt hat. Wirklich, zwei Leute.
Man sieht auch in deinen Augen, wenn du darüber sprichst, wie glücklich die sich Erinnerung macht. Du strahlst auf richtig. Jeden
Fall. Das ist wirklich sehr schön. Ich bin mega dankbar dafür. Wirklich.
Ja. Wir sind auch dankbar dafür, weil sonst wären wir jetzt nicht hier und Teil des Teams. Aber wie du gesagt hast, also als ich hier ankam, das erste Mal, und wie du mich begrüßt hast und wie auch alle anderen einen aufgenommen haben, das war einfach besonders hier. Und also das war, das ist von meinem Ort ist es ja nicht das nächste Gym. Also Pforzheim zum Beispiel wäre viel näher. Aber es habe ich mir angeschaut und ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht war oder dass die Leute dort nicht nett oder nicht gut sind, aber es war anders, weißt du? Ich kann nicht beschreiben, was der Unterschied war so richtig, aber es war einfach dieses, ich komme hier rein und die Art und Weise, wie man aufgenommen wurde, war einfach anders. Es war einfach viel schöner und familiärer. Ich war einfach, ja, das ist so mein Gym werden. Ich möchte hier bleiben. Also auch wenn der Weg weiter ist zum Beispiel, aber das ist egal.
Also ich muss dir auch Lob geben an deiner Persönlichkeit. Du bist ein sehr, sehr bodenständiger Mensch. Dein Ego ist nicht so extrem. Also du bist wirklich so sehr bodenständig. Wie ich das beurteilen kann, ist, du bist gekommen extra an dem Tag, da wo du nicht trainiert hast,
ja.
Da wo du nur wegen einer Frage zu mir kamst, aus höflicher Weise, um zu fragen, wegen einer Frage bist du vorbeigekommen. Viele schreiben E-Mail oder schreiben Nachricht oder rufen an. Mhm. Aber du bist persönlich vorbeigekommen und wolltest fragen, ob du trainieren darfst, weil du natürlich ein paar Krankheiten im Haut und im Körper hast.
Neurodermitis, genau.
Ja. Genau, ob du damit und ob man eine Lösung hat und so. Und damit könnte ich dich auch natürlich sehr gut einschätzen und mich auch sehr geehrt fühlen, dass jemand kam und persönlich gefragt hat und so ehrlich und so natürlich so bodenständig. Und das war für mich auch sehr, also muss ich dir auf jeden Fall Dankeschön. Lob geben. Und deshalb war mir auch natürlich im Kopf. Und gestern hat meine Frau gefragt, wer ist denn der Steven? Ich habe gesagt, der hat kein Profilbild, aber ich kann es dir sagen, vielleicht erinnerst du dich. Ich habe gesagt, erinnerst du dich, im Sommer irgendwann kam jemand zu mir und hat gesagt, er hat Neuromyelitis, wie kann er trainieren, ob er trainieren darf und so weiter. Er sagt, ach, der, hat er dich erkannt, Beispiel. Ne? Also das spricht deine Persönlichkeit auf jeden Fall. Und genau.
Sehr nett, dankeschön. Aber da können wir auch den Bogen allgemein zum Kampfsport machen und wie besonders das ist oder wie ich das einschätze, warum das für jede Person gut ist, wenn man Kampfsport macht, nicht nur allein vom sportlichen Aspekt und fit werden und lernen, sondern auch, weil es deine Persönlichkeit formt. Also ich finde, die meisten Deutschen spielen Fußball zum Beispiel, das ist so der größte Sport in Deutschland. Aber das Verhalten auf dem Fußballplatz ist natürlich ein ganz anderes wie auf einer Jiu-Jitsu-Matte zum Beispiel. Also dieses Miteinander, das Respektvolle, dass jeder irgendwie bodenständig ist oder sein sollte und auch die 90%, die ich kennengelernt habe, sind auch so. Das macht für mich auch den Großteil auch vom Kampfsport aus. Also abgesehen vom sportlichen Aspekt, auch das Menschliche. Und deshalb mag ich es so gerne. Und deshalb war mir auch wichtig, dass wir die Folge hier machen, um den Leuten einfach diesen anderen Aspekt vom Kampfsport zu zeigen, dass sie nicht immer nur denken, dort wird gekämpft und dort wird vielleicht, keine Ahnung, ist brutal, sondern einfach auch, was für Menschen dahinter stecken und wie nett und bodenständig diese Menschen immer sind. Also ich habe fast noch niemand kennengelernt, der Kampfsport macht, der aber irgendwie ein abgehobener oder, also natürlich gibt es auch, wie du gerade eben schon gesagt hast, Menschen gibt es überall so und so, aber der Großteil von den Leuten, die Kampfsport machen, sind einfach so anders wie beim Fußball zum Beispiel. Und das kann man nur erleben, wenn man einfach mal ein Probetraining macht. Dieses Feeling von, wie du sagst, Familie, Zusammenhalt, bodenständig sein, eher miteinander, nicht gegeneinander. So dieser Eindruck, den viele Menschen vom Kampfsport haben, dass es eher ein Gegeneinander ist, weil man eben kämpft, aber es ist ja viel mehr dieses Miteinander. Und das ist für mich der große Aspekt, warum ich den Kampfsport so sehr mag und warum ich das gerne jedem nahelegen würde, das mal zu probieren. Aber da kannst du mal wahrscheinlich viel mehr dazu sagen und warum Menschen das unbedingt mal probieren sollten.
Du hast recht, du hast voll recht. Ich habe auch meine Perspektive, ein paar Wörter dazu. Es ist so, ich gehe erstmal über Brazilian Jiu-Jitsu, nicht über das Kampfsport generell, sondern über das Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu ist ein Charakter, wirklich ein krasser Charakter, kann man das so beschreiben. Die Charakter ist, du trainierst mit einer Person zusammen. Also, 1 plus 1 sind 2, 2 sind ein Team. Das heißt, du bringst dieser Person bei, und du lernst von dieser Person.
Gleichzeitig, ja.
Ja? So, diese Person, du hast die Verantwortung, diese Person bewusstlos zu machen, seine Bein brechen, seine Rippe, seine Arm brechen. Jiu-Jitsu, das ja. Jiu-Jitsu wurde begründet aufgrund des Aufgabegriffe, also Submissions. Sonst wäre das Judo oder Ringen, wenn es keine Submission wäre. Submission ist Choken und Hebeln. So, du hast die Verantwortung, dass deiner Partner, dass du deiner Partner seine Arm brichst und seine Bein brichst. Ja? Und du hast die Verantwortung, dass du Einschläfern bringst, also das Kampfregeln. So, und jetzt Achtung. Genau das bringt dir bei, dass du aufeinander aufpasst, dass du deine Grenze kennenlernst, wann du durchziehst, wie lange, und du lernst, wann die Schmerzgrenzen sind. Du lernst, wann ist der Aufgabemoment ist. Du lernst alles weiter. Und genau das bringt in Brazilian Jiu-Jitsu bei, wenn man mit jemandem trainiert. Gleichzeitig lernt man, gleichzeitig bringt man bei. Gleichzeitig kämpft man, gleichzeitig passt man auf. Gleichzeitig gewinnt man, gleichzeitig verliert man. Das beschreibt eine Familie. Ja. Ich kann es alles Stück für Stück beurteilen. In einem Zuhause, Geschwister streiten, schlagen, aber gleichzeitig passen sie auf sich auf. Sie kämpfen, um alleine zu essen zu bekommen, aber gleichzeitig essen sie zusammen. Sie versuchen Fortschritte machen, gleichzeitig machen sie Fortschritte. Ich sag's, in Brazilian Jiu-Jitsu habe ich nicht unbedingt der erste Familie, aber ein zweites Familie auf jeden Fall. Und das beschreibt, dass Brazilian Jiu-Jitsu dir die Familiäre beibringt. Das Offensein, Vertrauen, Respekt füreinander, Respekt voneinander, Aufpassen, Verhalten, Aufnahme, Abgabe. Und das ist das Unterschied im Vergleich zu Fußball. In Fußball, du willst Tor schießen, aber du willst keine Bein brechen. Wenn du Bein brichst, im Sinne von Kickboxen, du brichst Bein, ja? Du boxst, du machst das. Aber in Brazilian Jiu-Jitsu, du machst das und gleichzeitig bringst du bei, bevor das was passiert, dass dein Partner aufgibt. Du bringst es bei, wie er verteidigt, du bringst es bei, dass er aufgibt und du verletzt ihn, aber du musst ihn verletzen, aber du verletzt ihn nicht.
Ja, weil er weiß, wann der Zeitpunkt ist, aufzugeben.
Genau, ja. So ist das. Du hast einen Hebelgriff, du kannst den ganzen Arm ausreißen.
Ja.
Du lernst in Jiu-Jitsu, dass du es nicht tust.
Inwiefern, dass du ihn nicht tust? Weil normalerweise, du gewinnst dann sonst nicht. Du lernst, dass du auf ihn aufpasst und ihm Zeit gibst, dass er aufgibt.
Mhm. Ja.
Ja? Mhm. Wenn er die Zeit hat und er weiß nicht, dass er aufgibt, du bringst ihn bei, dass er aufgeben soll.
Mhm.
Das ist das Schöne in Jiu-Jitsu. Es ist nie einseitig. Es ist immer von beiden Seiten. Man lernt, man bringt bei. Und ich als Professor, ich habe viele sagen, irgendwann lernt man nicht mehr. Das stimmt nicht. Ich lerne jedes Training immer wieder. Ich bin auch nicht unbedingt der jüngste Black Belt. Ich bin auch schon seit lange Black Belt, seit über 2 Jahren. Also, ich lerne immer noch, wenn es vielleicht keine Technik, aber irgendein Winkel, wenn vielleicht keine Winkel, irgendein besonderer Griff. Mhm. Ich lerne die Details, immer wieder. Ja. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das sagt zu deinem Charakter und das sagt zu deinem Ego. Ich sag's dir, wenn du Ego hast in Jiu-Jitsu, wenn du sagst, hey, also wenn du Ego hast und du fängst, du wirst natürlich nicht so besser. Du wirst vielleicht die ganz grob die Winkel und Sachen verstehen, aber du wirst dich nie weiterentwickeln. Außer du hast einen positiven Ego, ist was anders. Mhm. Das muss man auch haben.
Ehrgeiz.
Um sich so, Ehrgeiz heißt das, genau, richtig. Und deshalb, ich sag's persönlich, ich lerne immer wieder, weil ich nicht sagen darf, hey, du bist White Belt, ich bin Black Belt, ich lerne von dir nicht, ich rolle nicht mit dir. Nein, ich lerne von dir auch wirklich.
Mhm.
Natürlich keine Technik, Technik bringe ich dir bei. Aber ich lerne Griffe, ich lerne Winkeln, ich lerne irgendeine Bewegung, den ich vielleicht bei Black Belts nicht ausprobieren darf und könnte.
Mhm.
Und dürfte ich es bei einem White Belt und habe ich bereit mir einen neuen Move. Und das ist das Schöne in Jiu-Jitsu. Und das hängt von deinem, das, was du beschrieben hast, die Aufnahme, die Familie, das Zulassen.
Ja.
Und das gibt, das lässt du so in Jiu-Jitsu.
Ja.
Ja. Das ist das Schöne daran.
Und das, was wir auch schon oft hatten, das haben wir auch im Podcast schon, glaube ich, geredet und auch sehr viel privat so, ich glaube, du bist ja eh das beste Beispiel dafür, dieses Probleme abschalten währenddessen.
Ja.
Und einfach, dass du, wenn du auf der Matte bist, dein Kopf ist halt einfach irgendwie aus und du konzentrierst dich einfach nur auf den Jiu-Jitsu. Sport.
Ja.
Und das ist das Schöne, also das ist für mich, zu, also wenn ich dort bin, auf jeden Fall das Schönste, so dieses Freie einfach.
Mit Problemen, aber sobald du durch die Tür gehst, lässt du die Probleme draußen und dann bist du einfach auf der Matte und hast dort deinen Spaß und lernst mit anderen Leuten. Also du bist einfach für diese Stunde, hast du all deine Probleme praktisch vor der Tür gelassen.
Genau, ja.
Ja.
Und ich glaube, dafür ist halt Isa so der das beste Beispiel.
Ja, genau.
Nicht immer, aber ich versuche es.
Yeah.
Also, wenn es nicht so ist, dann verdeckst du es auf jeden Fall gut.
Yeah.
Als immer bei mir ankommt, du versprühst immer positive Energie.
Ich danke vielmals für die Motivation.
So, wenn jetzt jemand Lust auf Jiu-Jitsu gekriegt hat und sich denkt, das will ich mir gerne anschauen, was würdest du sagen? Weil viele haben immer, aber bei dir genauso, ich habe ja gesagt, komm einfach mit. Und da habe ich auch gemerkt, irgendwie Leute haben irgendwie so, oh, was brauche ich dafür alles? Was muss ich können? Die haben immer dieses, sie denken immer, sie müssen schon irgendwas mitbringen. Und ich habe mir gesagt, du brauchst gar nichts. Shirt, kurze Hose und dann komm einfach. So, was würdest du Leuten sagen, die irgendwie so ein bisschen Angst oder Bedenken haben, wie sie damit anfangen sollen?
Also, die Matte ist nicht nur ein Ort, da wo alles funktionieren sein sollte oder sein muss. Die Matte ist ein Ort, um alles versuchen zu können.
Mhm.
Ja? Und besonders neue Leute, die gar keine Ahnung von Sport haben, von generell Sport und Kampfsport. Man muss vorher nicht können. Ja? Die können, sagen, ich kann das, ich will das nicht mehr. Und die können, sie sagen, okay, ich will es noch besser machen, damit ich einen Titel erreiche. So, die nichts können, müssen sie nichts haben. Sie kommen, sie fangen, um was zu lernen, um was mitzunehmen. Das bedeutet, Leute, die neu sind, stellen mir auch viele natürlich die Frage, hey, ich habe gar keine Kampfsporterfahrung, ist das wirklich sinnvoll für mich, Jiu-Jitsu, weil Jiu-Jitsu ist sehr Leistung und sehr Denksport und sehr extrem Schachspielen und sehr viel Denken, sehr keine Gewalt, pure Winkel und Bewegung. Ich bin nicht flexibel und ich akzeptiere diese Personen, aber ich sag's, hey, du musst das machen, um zu lernen. Wenn du das vorher hast, ist schön, klar.
Ja. Ja.
Aber denkst du, die Menschen, die fast 300 oder 400 Mitglieder, die wir im Gym haben, haben sie alles so schon mit irgendwas, mit irgendeiner Können angefangen? Nein, sie haben auch so angefangen.
Wie
wirklich null, null, null. Und das Spruch, den ich gesagt habe, die Mathe braucht nicht nur Leute, die schon können, sondern die Mathe braucht Menschen, die was versuchen wollen. Das ist die wahre Jiu-Jitsu-Spruch, den ich gerne immer wieder sage.
Mhm. Ja.
Und die Mathe oder Jiu-Jitsu ist ein Sport, den man versuchen soll, ausprobieren soll. Man muss, guck mal, es gibt Turnieren, da wo nur Behinderte kämpfen, obwohl Jiu-Jitsu Beinhebel und Armhebel sind. Und es kämpfen Leute, wirklich, ohne ich habe das gesehen, die kein Bein haben.
Ja.
Was muss man da hebeln? Oder umgekehrt, die einen Arm haben oder sowas.
Ja.
Ich muss sagen, in Kickboxen, in sonst irgendeiner Sport, du musst kicken, du hast, okay, du bewegst das ganze Körper, aber du hast ein, zwei Punkte, da wo du am meisten machst, mit Beinen kicken, mit Händen schlagen. In Jiu-Jitsu ist das so entwickelt, ist das so krass Fortschritt geworden ist, du kannst mit deiner Schulterkugel choken oder mit deinem Arm oder mit deinem Bein choken, das gibt es nicht in anderer Sportart. Das heißt, du kannst mit jedem Körperteil, den ein Gelenk oder den wie Hand, Bein, Fuß, Schulter, Bauch, Hüfte, Bein, Fuß, du kannst immer irgendwo irgendwas machen. So wie wenn ich Beispiel verletzt bin, oft bin ich verletzt. Ich bin ja morgens da, ich bin mittags da, ich bin abends da, ich mache Kindertraining, manchmal Frauentraining. Ich mache alle Kursen durch, ist mein Beruf. Und daher ist die Gefahr hoch, dass ich mich oft verletze. Ja? Und ich werde mich ja auch oft verletzen. Natürlich, klar gehört das so. Was mache ich? Ich bin am rechten Hand verletzt. Ich trainiere ganz normal. Ich verstecke nur meine rechte Hand. Ich versuche mit linker Hand was machen. Wenn ich nicht ringen kann, ich lege mich auf den Boden hin. Ich lasse die Leute in meinem Guard spielen. Wenn ich nicht an Guard bin, ich sitze auf die Knie. Ich spiele auf die Knie. Und wenn ich an dem Knie verletzt bin, an dem Bein verletzt bin, ich sitze auf meinem linken Knie. Und versuche ich mit anderer Seite spielen. Oder versuche ich sonst irgendeine Position. Das ist das Schöne in Jiu-Jitsu. Man kann immer wieder machen. Es ist nicht wie Joggen. Du musst laufen. Du bist am Fuß verletzt. Du kannst nicht laufen. Ich meine, mit den Händen gibt es selten Menschen, die laufen. Aber du musst unbedingt nur mit dem Fuß laufen.
Ja.
Aber in Jiu-Jitsu ist das nicht so. Du kannst immer was machen.
Ja. Ich glaube, also dein Vergleich mit dem Schach ist schon richtig. Also Jiu-Jitsu ist irgendwie Schach unter den Kampfsportarten.
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall.
Weil wir auch eine Generationsfrage sind, ist ja der Name von unserem Podcast. Was würdest du sagen wegen Alter? Also ich mein, natürlich, wir wissen die Antwort, aber einfach nur, um es von dir zu hören, also es spielt keine Rolle. Also oder ob ihr jugendlich seid, ob ihr Kinder seid, ob ihr schon fortgeschritten Alter seid, mit Jiu-Jitsu kann man immer anfangen.
Jiu-Jitsu kann man immer anfangen, das spielt gar keine Rolle. Und jetzt kommt Thema Leistungssportler in Jiu-Jitsu. Also Wettkämpfe machen, Titel holen und so weiter. Das spielt auch gar keine Rolle. Weil in Jiu-Jitsu ist alles sehr top kategorisiert. Nach Alter, nach Gewichtsklasse, nach Erfahrung, also Level, Belt. Und es gibt, glaube ich, noch weiteres. Oder nee, also die drei, vier Sachen sind die Haupt. Ja? Das heißt, wenn du mit 40 anfängst, nach einem Jahr kämpfen willst, du kämpfst auch gegen Leute, die 40 Jahre alt sind. Du kämpfst auch gegen Leute, die auch White Belt sind, auch so lange wie du trainiert haben. Also Anfänger ist 1 bis 2 Jahre, fortgeschritten, also Blue Belt ist 2 Jahre bis 4 Jahre oder irgendwas, Purple Belt, Braun und so weiter. Du kämpfst nicht gegen gleich eine Black Belt, gegen eine, der sehr gut ist. Genauso wie viele andere Sportarten. Also beim Ringen, egal wie schwach du bist, wie lange du angefangen hast, wenn du Wettkampf hast, du kämpfst einfach gegen allen. Das ist, okay, da gibt es vielleicht nicht gegen Bundesliga, wenn du aber im Landesliga bist, egal wie schwach, egal wie stark, alle sind gleich.
Da gibt es nur Gewichtslimit, oder?
Genau. Also
sonst, genau, kein Level.
Sondern Level geht es nur um Landes und Bundes und so weiter.
Genau,
ja?
Okay.
Das ist dann das Gurt, sagen wir als Beispiel.
Mhm.
In Jiu-Jitsu ist das nicht. In Jiu-Jitsu, du hast wirklich immer die Chance, in jedes Altersklasse, in jedes Zustand, wenn du behindert bist, darfst du mit Behinderten kämpfen.
Mhm.
Wenn du alt bist, kämpfst du mit älteren Leuten, die genau deine Leistung haben. Wenn du jung bist, genauso. Und das ist das Schöne, kann ich sehr gerne empfehlen. Das heißt, es ist nie zu spät.
Mhm.
Auch für das Leistung, auch für das Normal, um zu anfangen. Ja, das ist, das gibt es in vielen nicht, in viele Sportarten nicht.
Das heißt also, es gibt keine Ausreden mehr für jeden, der jetzt zuhört und Interesse hat. Einfach in euer nächstes Gym gehen, was ihr in eurer Nähe habt. Und einfach dann
versuchen, Mann.
Einfach kommen und lernen und einfach vielleicht versuchen. Auch eine neue Familie finden, so wie wir es auch hier gemacht haben. Dann kommen wir jetzt noch ganz kurz zu der Pflicht, bevor wir das nämlich vergessen. Wir müssen noch kurz unseren Patreons danken, die nämlich monatlich hier ihr Geld dalassen, um uns zu unterstützen. Da haben wir auf Level 1 Liltas, Marcel, Kai und Tim. Mhm. Auf Level 2 haben wir Timmy, das Sahnehäubchen. Und auf Level 3 haben wir Danilo, den Boss, und Mark Kevin, den zweiten Boss. So haben wir unsere Pflicht auch getan. Die folgen wir nämlich eh, das hätte ich sonst noch vergessen. Wir haben auch die, wir haben auch die Begrüßung vergessen.
Wir haben auch die Begrüßung vergessen.
So, und wenn man jetzt mehr von ESA wissen will zum Beispiel, wo kann man dich im Internet finden?
Einfach ESA Moradi googeln.
Instagram ist auch vorhanden. Ihr kennt auch Team Extreme in Karlsruhe auf Instagram folgen.
Einfach ESA Moradi auf Google schreiben oder BJJ Karlsruhe oder Team Extreme Karlsruhe. Man findet uns überall inzwischen.
Genau, also falls jetzt jemand Lust bekommen hat und irgendwann hier im Training auftaucht, wird es uns auf jeden Fall freuen. Wir danken dir, ESA, für die Zeit, die du genommen hast.
Vielen,
es war sehr informativ. Es war wirklich also einer der spannendsten Podcasts, die wir jemals gemacht haben. Ja, hat noch jemand was? Will noch jemand was zum Schluss sagen? Letzte Worte?
Ich überlasse die letzten Worte, glaube ich.
Unserem Gast?
Unserem Gast.
Würde ich auch sagen.
Also ich bedanke euch für eure Mühe, für das großartige Gespräch. Für mich, ich habe fast kein Gefühl gehabt, dass ich in irgendwas rede, immer mit euch rede. Keine Nervosität oder und damit möchte ich sagen, ich habe es genossen, mein Wissen und meine Zeit mit euch zu teilen und auch natürlich mit Zuhörern. Und genau, ich bedanke mich für eure Mühe und ich hoffe, ihr könntet damit was anfangen. Genau. Also ich an die Zuhörer, falls ich was Falsches gesagt habe, falls ich ein bisschen übertrieben habe, habe ich auf keinen Fall böse oder auf keinen Fall gemeint, sondern es ist einfach manchmal emotional, manchmal so tief in der Seele Wörter, die man sagen soll, und es hat auf keinen Fall mit Persönlichkeit zu tun, sondern ich finde es hier, alle machen sehr gut, ihr macht das sehr gut, einfach weitermachen, und an die Leute, die Probleme haben, an die Leute, die sich nicht zutrauen, Jiu-Jitsu anfangen, an die Leute, die sonst irgendwas, Kopf hoch, einfach versuchen im Leben. Wenn es nichts geworden ist, egal in welchem Bereich, dann hast du versucht. Ja, wenn was geworden ist, dann sagst du mir groß. Dann, ja.
Schöne letzte Worte. Ich glaube, den kann man nichts mehr hinzufügen. Dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut und wir sagen Tschüss.
Ciao.